Ich habe heute als Predigttext 2. Mose 12, Vers 1 bis 11. 2. Mose 12, Vers 1 bis 11. Ist etwas länger, aber ich werde es einmal komplett lesen, denn darum geht es heute. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägypten: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Bewohner, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es bis zum 14. Tag des Monats verwahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel gegen Abend schlachten, und sie sollen von seinem Blut nehmen und damit an den Häusern, in denen sie es essen, beide Pfosten der Tür und den Türsturz bestreichen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es nicht roh essen oder mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit seinem Kopf, seinen Schenkeln und den Eingeweiden. Und ihr sollt nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber etwas bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr es im Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und eure Stäbe in euren Händen und sollt es in Eile essen, denn es ist das Passa des Herrn. Mein Predigtthema ist heute vom Exodus zum Kreuz. Und Buch Exodus ist halt das zweite Buch Mose. Da geht es darum, wie die Israeliten halt aus Ägypten ausgezogen sind mit vielen Zeichen und Wundern, wo sie halt von den Ägyptern so unterdrückt wurden, nachdem sie da 430 Jahre waren. Und ja, in dem Buch ist halt alles darüber beschrieben. Und ja, es ist halt alles sehr, sehr prophetisch in Bezug auf das Kreuz und die Errettung durch Jesus Christus. Also alles in der Bibel führt zum Kreuz, kann man auch sagen. Aber in diesem Buch mal ganz besonders, wie das alles so sehr, sehr prophetisch schon Andeutungen hat. Ja, ich möchte mal so einige Sachen auflisten. Es ist eilig. Da geht schon einmal los. Hier 2. Mose 12, dann Vers 11. Da steht, sie sollen das halt in Eile essen. Sollen halt schon so startklar sein. Ne? Schon die Schuhe an und alles, also dass sie sofort losgehen können. Auch darf, wenn sie das essen, nichts bis zum Morgen übrig bleiben. Das heißt, es muss frisch sein. Es darf nur an dem einen Tag gegessen werden. Und genauso ist es bei Jesus. Er ruft uns zum Kreuz und es ist eilig. Es ist Eile geboten. Warte nicht auf morgen. Du weißt ja nicht, was morgen ist. Es gibt halt hier unsere begrenzte Zeit auf der Erde, da wissen wir gar nicht, wie lang sie geht. So, ich bin halt letzte Nacht mit dem Bus gefahren über die Autobahn. So, da sind auch schon Busse verunglückt mit tödlichem Ausgang. Alles schon passiert. So, weiß ich, wann morgen ist. Ja, weil Gott mich hier noch haben möchte, passiert dann nichts und er kümmert sich darum, dass das alles sicher geht. Aber wir wissen nicht, was morgen ist. Was für eine Krankheit können wir bekommen? Woran können wir vielleicht sterben? Was für Unfälle passieren? Wir wissen ganz sicher, wenn wir morgen auch die Nachrichten dieser Welt lesen, es gibt wieder Unfälle mit Toten. Davon wird wieder berichtet. Jetzt in Indien ist ja auch ein Flugzeug vor ein paar Tagen abgestürzt. Und selbst so ein Boeing Dreamliner, wo man denkt, so ein ganz modernes Flugzeug kann ja gar nichts mit passieren, hat mal wieder gezeigt, ist doch was mit passiert. Passiert selten so ein Flugzeugunglück, braucht man auch keine Angst haben, vor allem nicht, wenn wir Jesus haben, weil Gott ja weiß, wenn wir abstürzen, gehen wir mit Jesus. Aber du weißt nicht, wann es ist und deshalb ist es eilig. Es eilt, zu Jesus zu kommen. Jesus kommt bald wieder, dann ist Ende. Aber es kann auch sein, dass wir vorher unser Leben beginnt. Und wenn wir zu ihm gehen, zum Kreuz kommen, uns bekehren, dann ist das für die Ewigkeit. Dann gehen wir in eine andere Zeitepoche, nämlich die Zeitepoche der Ewigkeit. Gott kommt aus der Ewigkeit und mit ihm gehen wir in die Ewigkeit. Jesus hat keinen Anfang und Ende. Die Jünger haben ja Jesus mal einmal gefragt, so wie, du kennst schon Abraham, ja, und er sagt einfach nicht, ich war damals schon, sondern zur Zeit von Abraham, da bin ich. Also er nimmt das sogar ins Präsens, weil er jenseits unserer Zeit ist. So, und da gehen wir hin, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Dann wissen wir ja, unser Leben auf dieser Welt ist weiterhin begrenzt. Aber wir gehen in die Ewigkeit, ins Gute. Wir gehen also in, und es eilt. Es eilt, wir wissen nicht. Deshalb ist hier schon sehr, sehr prophetisch, dass es eilt, halt hier Gott gehorsam zu sein. Das nächste. Ja, ich habe es jetzt noch nicht gelesen in Kapitel 12, weil ich wollte nicht gleich alles lesen. Da geht es um den Sauerteig, um die Reinheit gegenüber Sauerteig. Denn es durfte zu dieser Zeit von diesem Passafest kein Sauerteig im Haus sein. Das lesen wir in 2. Mose 12, Vers 15. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten, dessen Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Dieser Sauerteig, das steht für Sündhaftigkeit, ne? So, es ist so ein Symbol, so, weil wenn jetzt so ein bisschen Hefe in den Teig kommt, dann verteilt sich das überall. So ist es mit Sünde. Wenn wir nur ein bisschen Sünde in unser Leben reinlassen, dann verteilt sich das auch überall. Dann wird das nur schlimmer. Dann kommen wir da gar nicht raus. Das umgibt uns. Jesus macht uns frei davon. Er hat uns reingewaschen davon. Und für dieses Verständnis zum Sauerteig müssen wir mal im Neuen Testament lesen. 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. Eure Prahlerei ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr schon ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist für uns geopfert worden. Darum lasst uns das Fest nicht im alten Sauerteig feiern, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern in ungesäuertem Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Also da geht es halt darum, ne, dieser Sauerteig, diese Hefen, die bleiben drin, die gehen immer weiter. Aber wenn man das neu macht, ist das einmal beseitigt. Und das hat Jesus für uns am Kreuz getan. Er hat all unsere Sünde beseitigt, so dass sie nicht mehr Macht hat, dass sie wirklich vernichtet ist und nicht, ja, dass es wieder da ist, weil wir uns selber gar nicht befreien können. Wir sind von Sünde umgeben in dieser Welt, aber durch Jesus sind wir davon gereinigt. Dann auch sehr prophetisch, das Opferlamm, das ist für jeden gilt hier, das haben wir gerade schon gelesen in Vers 3. 2. Mose 12, Vers 3. Jeder nehme ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für ein Haus. Sie können es dann auch noch teilen mit Nachbarn, wenn sie es nicht alleine schaffen zu essen. Aber das heißt, das gilt für dein Haus. Vielleicht dann auch noch ein bisschen für die Nachbarschaft, die wir mit anstecken sollen. Aber wir lesen dazu auch eine Parallelstelle im Neuen Testament, Apostelgeschichte 16, Vers 31. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Da steht: Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Also es gilt so für das Haus. Da müssen wir Vertrauen auf Gott haben, auch wenn wir durchaus so viel anderes sehen. Aber wir beten weiter für unsere Familie, dass Jesus sie alle errettet. Neben diesem Lamm, was natürlich auch schon sehr prophetisch ist, ne, hier im Alten Bund, da werden halt diese Schafe geschlachtet, diese Tieropfer. Und im Neuen Bund, da ist Jesus das Opferlamm, ne? Er wird geopfert für unsere Sünden. So, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Bibel gelesen habe, da habe ich diesen Zusammenhang gar nicht so verstanden. Und dann in Offenbarung hieß es immer von dem Lamm. Und das Lamm ist dort Jesus. Und ich dachte, was steht da über ein Lamm? Was ist da dieses Lamm? Warum wird da immer ein Lamm beschrieben? Und ja, in der zweiten Runde Bibellesen in meinem Leben habe ich es dann halt verstanden, dass ja ganz klar da steht, Jesus ist das Opferlamm und deshalb wird das er da halt als Lamm bezeichnet. So, wenn man zweite Runde Bibel liest, was ich eben empfehlen kann, dann erfahren wir halt, ja, Jesus ist das Opferlamm, also dass ein Lamm geopfert ist, das ist sehr, sehr prophetisch. Darum, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und ein Lamm ist ein Tier, das wehrt sich überhaupt nicht. So, und Jesus hat sich eben auch nicht gewehrt. Ne? Die Jünger haben ja gehofft, dass er gegen die Römer kämpft. Das hat er ja überhaupt nicht getan. Er hat ja gesagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt und er wird jetzt nicht mit seinen Jüngern gegen die Römer kämpfen. So, also er hat das alles so mit sich machen lassen wie ein Lamm, was man auch so führen kann, was halt so auch das nicht hinterfragt, wo es halt jetzt hingeht. So, das Opferlamm hatte auch sehr hohe Anforderungen. Hier in Vers 5 haben wir es gelesen, ne? Da durfte kein Fehler dran sein. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Und irgendwie bis zu einem Jahr Alter nennt man das Tier eben auch Lamm. Das heißt, da gab es jetzt nicht irgendwie eine Zeitspanne, dass man jetzt halt Tiere aller Altersgruppen nehmen konnte, sondern halt ein Lamm, was halt irgendwie bis zu einem Jahr als Lamm gilt und es muss auch ein Jahr alt sein. Also es muss genau zum richtigen Zeitpunkt sein und es darf halt kein Fehler dran sein. Und so ist Jesus auch zur rechten Zeit in Perfektion für uns gestorben. Männliches Tier, Jesus war auch männlich, passt auch auf Jesus. Und er hat es auch zur richtigen Zeit, ist er für uns am Kreuz gestorben. Und das hat halt einen gewissen Anspruch. Und Jesus war ohne Fehler, er war nicht, hat nicht einmal gesündigt. Satan konnte ihn nicht verführen, er hat das nicht geschafft. Und Satan hat da völlig versagt, wenn manche meinen vielleicht auch, Satan hat den vollen Durchblick, hat er überhaupt nicht. Der hat nie das Kreuz verstanden. Sonst hätte er doch gesagt, wo er Jesus nicht verführen konnte. Größte Gefahr für ihn. Er hat doch gesagt, macht alles mit Jesus, aber er darf nicht sterben in diesem Zustand. Er darf in diesem sündfreien Zustand nicht sterben, weil das hat die Sünde, die führt zum Tod und das hat bei Gott halt zu einem Widerspruch geführt und deshalb musste Jesus auferstehen. Was? Und er hat ihn besiegt. Deshalb ist die Botschaft vom Kreuz das Allerwichtigste. Und ja, es war halt das perfekte Opfer, wo keiner widersprechen konnte, was Satan so zum Verhängnis geworden ist und wodurch wir gerettet werden können von ihm. Ja, wir lesen mal über diese Rettung. Da geht es nämlich dann später, das habe ich gerade noch nicht gelesen, vielleicht kennt ihr auch schon die ganze Geschichte da vom Exodus, was dann halt passiert ist in Ägypten. Da heißt es dann weiter in Vers 13, und das Blut soll für euch ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägypten schlage. Bei den Ägyptern ist von jedem halt die Erstgeburt gestorben, die eine riesige Katastrophe in Ägypten. Und Gott hat das so gemacht, ne? So, wenn ihr halt den Türpfosten und Türsturz so, ist ja im Prinzip auch so wie ein Kreuz schon fast, also so ein Kreuz als Folterinstrument gab es damals noch nicht, aber auch so horizontal, vertikal. Genauso, wenn da das Blut drauf ist, dann gehe ich an euch vorüber. Wie prophetisch ist das? Und das Blut von Jesus, das macht uns rein und sorgt dafür, dass Gott an uns vorübergeht, dass er unser sündiges Leben nicht mehr sieht, dass er das nicht mehr erkennt, weil sein Blut geopfert wurde. Jesus hat sein Blut für uns gegeben und dadurch soll uns keine Plage und keine Hölle mehr widerfahren. Dadurch sind wir gerettet. Und wir lesen die Parallelstelle dazu im Neuen Testament in Johannes 10, Vers 9. Johannes 10, Vers 9. So, ich habe es jetzt gerade ein bisschen durcheinander gebracht, die Bibelstelle, aber es passt schon, Johannes 10, Vers 9 zu lesen. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also das ist dann, wenn man das in den Zusammenhang führt, ne, im Alten Testament haben sie das Blut halt auf die Tür gemacht und waren damit gerettet. Und jetzt sagt Jesus, ich bin diese Tür. Also geht das da auch schon auf Jesus hin. Ich hatte noch gerade mir notiert, diesen Türpfosten mit Blut markiert, 2. Mose 12. Ja, das hatte ich vergessen zu lesen, den Zusammenhang. Da hatte ich es ein bisschen jetzt hier 2. Mose 12, Vers 7, denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägypten erschlagen, unter Mensch und Vieh, und will über alle Götter der Ägypter Strafgericht halten. Ich, der Herr. Das kam eigentlich jetzt noch davor und dann halt, dass man halt die Tür so markieren soll mit dem Blut und dann geht Gott halt da vorbei und es stirbt nicht die Erstgeburt. Und also dadurch sind wir gerettet vor diesem Flüchen, auch vor diesem Strafgericht, auch das Strafgericht, was über die falschen Götter kommt. Die werden alle einmal gerichtet werden. Deshalb nie den falschen Göttern dienen. Jesus ist unser Herr und er wird die Sünder bestrafen. Aber Jesus ist der Retter der Welt. Also Gott ist ein liebender Gott und ein strafender Gott zugleich. Er kann nicht anders. Wir können ja nochmal zu dem Sauerteig kommen, wie sich das so ausbreitet, wenn irgendwo ein klein bisschen Sünder reinkommt. Jetzt stellen wir uns einmal vor, Gott wird auch nur eine kleine Sünde in den Himmel hineinlassen, in die Ewigkeit. So, es war ursprünglich, hatte Gott die Erde perfekt gemacht. Durch die erste Sünde ist alles nach und nach kaputt gegangen hier. Und wenn Gott auch nur eine Sünde in den Himmel reiten lässt, dann wird ja der Himmel genauso kaputt gehen. Deshalb muss Gott hier diese Trennung machen. Ja, Sünder seid ihr alle. Ich möchte euch aber trotzdem den Weg freimachen zum Himmel, die Tür zum Himmel öffnen. Und diese Tür ist Jesus. Und er wäscht uns rein von Sünde, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir ihn annehmen und ihm dann weiter folgen. Und dann können wir dadurch sündfrei in den Himmel kommen und der Himmel wird nicht verdorben werden, was Gott nicht zulassen könnte. Dadurch muss er ein strafender Gott und ein liebender Gott zugleich sein. Ihr werdet das auch mit dem Kind erleben. Ihr liebt Jaron, aber es kommt auch irgendwann die Zeit, wo es auch hier heißen wird, nein, nein, du darfst hier nicht unter das Treppengeländer durchklettern, weil da fällst du dann 2,50 Meter in die Tiefe. Du darfst hier auch nicht aus dem Fenster rausklettern. Du darfst auch nicht irgendwelche Dinge hier in die Steckdosen stecken. So, da kriegt er vielleicht auch mal eine kleine Strafe dafür, wenn er es denn dann trotzdem probiert, weil wir ihn davor bewahren wollen. So, wir wollen als Eltern unsere Kinder vor Schlimmerem bewahren, deshalb müssen wir sie auch mal bestrafen. Und wer sich nicht benimmt, ja, das, was dann halt so die Konsequenzen sind, wo man mit den kleinen Kindern schon anfangen muss. So, irgendwann kommt die Zeit, wo dann so ein Kind mal vielleicht mal eine Minute vor die Tür muss, so, um zu erkennen, nein, das war wirklich nicht richtig, bis zu vielleicht dann, wenn sie älter sind, größeren Strafen auch, damit die verstehen und lernen und ihnen nichts Schlimmes passiert. Also so ist eben unser Gott auch, weil oft ist ja so dieser Widerspruch, ja, ist es denn ein liebender Gott oder ein zorniger Gott? Die Bibel sagt, es ist beides. Ich habe es mir nicht notiert, aber Johannes Kapitel 3, Vers 36, glaube ich, Johannes 3, Vers 36, ne, da steht nochmal ganz, ganz eindeutig, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also in der Bibel steht nicht nur lieber, lieber, lieber Gott, sondern auch Gottes Zorn. Ganz wichtig. Wollen viele nicht so wahrhaben. Mögen auch nicht unbedingt alle, wenn man das so predigt. Aber es ist Gottes Wort und es ist eine Warnung an uns. Und wir wollen Jesus ganz folgen und nicht halb. Wir dürfen keine lauwarmen Christen sein, alle schönen Dinge mitnehmen. Ja, ach, ja, Jesus, wenn du mich von Krankheit heilst, das reicht mir jetzt, dann mache ich mit meinem Leben genauso weiter wie bisher. Das ist nicht das Evangelium. Gott macht das aus Gnade. Gott hört die Gebete. Aber er will uns für die Ewigkeit retten. Er will eine ewige Beziehung mit uns haben. Nicht nur für jetzt, weil wir gerade irgendeine Krankheit haben, die Gott heilen kann und dann demnächst haben wir vielleicht die nächste Krankheit. Das ist nicht Gottes Ziel, sondern Gottes Ziel ist, uns zur Ewigkeit zu rufen. Und wie ich immer so gerne sage, die Heilung, das sind Nebenwirkungen von der Ewigkeit. Weil bei der Ewigkeit, da geht es um uns Endliche. Bei der Heilung, die wir jetzt schon bekommen, wie wunderbar ist das alles, aber es ist für ein paar Jahre auf dieser Welt. Das ist eben der Unterschied. Das andere ist die Heilung für die Ewigkeit. Deshalb müssen wir uns darauf fokussieren und um zu zeigen, dass er wahr ist und weil er uns so liebt, macht er auch jetzt schon diese Heilung. Und wie ich eben in der Bibellektüre hatte, ja, wir werden große Dinge mit Jesus sehen. So, dann... Ja, ich lese jetzt nicht alles darüber, aber wenn ihr mal das zweite Buch Mose gelesen habt, wie Gott 10 Plagen über Ägypten gebracht hat und das war jetzt die 10. Plage, der Tod aller Erstgeburt. Ja, Gott hat da einige Plagen nach Ägypten gebracht, die Israel nicht betroffen haben das ist auch so ein Beispiel nochmal dafür, auf der Welt gibt es diese Plagen. Es ist so, es gibt diese Erdbeben, es gibt Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Seuchen. Wir erleben das alles auf dieser Welt. Durch die Sünde, durch diesen Fall aus Gottes Perfektion sind in dieser Welt diese Plagen. Und hier geht es über Ägypten in diesem Zusammenhang steht halt Ägypten als sündige Nation, weil sie damals so gegen Israel waren. Ne? Sie haben Israel unterdrückt. Als nächsten Punkt habe ich dann nochmal, dass die Zeit in Ägypten begrenzt ist oder die Zeit in dieser gefallenen Welt, die Zeit in dieser sündigen Umgebung. Die Israeliten, die waren 430 Jahre dort. Am Anfang ging es ihnen dort ganz gut, waren sie auch sehr willkommen. Und als sie dann immer größer wurden, ging es ihnen immer schlechter. Und so ist es auch mit der Sünde. Die Sünde macht diese ursprünglich gute Welt auch immer schlechter. Wie schön hat Gott die Welt geschaffen? Jetzt habe ich gestern Schweizer getroffen. Ja, und wenn ich immer so an die Schweiz denke und Gottes Schöpfung und dieses Land mit diesen schönen Bergen und wo man mit diesen Zügen so schön in die Berge hochfahren kann und da wandern kann und sehen kann, wie schön Gott alles geschaffen hat. Also da hat in der Schweiz hat Gott so ein schönes Land Erde designt und das so schön geschaffen. Und ja, Gott hat das ursprünglich also alles sehr, sehr schön gemacht. Auch wir in Deutschland, wir haben so schöne Landschaften. Hier die sächsische Schweiz, wir nennen es ja Schweiz so wegen dieser Schönheit. Wie schön kann man da von hier mit dem Regionalzug, auch mit dem Deutschlandticket, so einen Ausflug mal samstags machen, dahin fahren, eine sehr schöne Wanderung und abends wieder zurück. Wenn man so Deutschlandticket hat, kostet einem das im Prinzip nur das Picknick, was man mitnimmt. Aber da können wir sehen, wie schön Gott diese Welt geschaffen hat. Oder die schönen Strände durften wir auch schon sehen. Waren ja auch schon in der Karibik. Wir haben ja Missionsreise gemacht in die Dominikanische Republik. Da diese weißen Sandstrände. Auch wenn man da so sieht, wie alles auch den Bach runtergeht, wie dort so viele Algen mittlerweile sind durch den ganzen Düngemitteleintrag ins Meer und durch die Erderwärmung. Sachen, die wir Menschen nicht im Griff haben. Aber Gott sagt ja uns, er wird alles noch einmal wieder neu machen. Aber so schön hat Gott das ursprünglich alles geschaffen, alles wunderbar gemacht. Und an der Natur sollen wir ja auch seine Schöpfung erkennen, seine Größe. Oder wenn, wir haben hier alles so lichtverschmutzt, aber wenn man mal die Sterne sieht, ja, seitdem wir Elektrizität haben, beschäftigen wir uns wahrscheinlich viel weniger mit Sternen. Ne? Früher haben ja Schiffe mit den Sternen sogar navigiert. Heute hat man halt GPS. Heute ist das weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, wie das geht, weil das alles so viel einfacher geworden ist. Aber Gott hat das alles so wunderbar gemacht und diese Größe, aber die Astronomen, die halt nicht beschreiben können, wie groß das Universum ist und nur abschätzen können, ja, es gibt wirklich eine unzählbar große Zahl von Sternen, ja, die Bibel mal wieder recht. Ja, aber die Sünde macht halt unsere Welt immer schlechter, die ursprünglich so schön war, wo ich mich auch gerne mal dran erfreue, wenn ich so die Schöpfung sehe. Wie schön Gott das alles gemacht hat. Dann ist es als nächstes ganz wichtig, dass wir treu bleiben müssen. Es gibt auch diese falsche Lehre, kennt man auch hier so, dieses einmal errettet, immer errettet. Ich sage, was für ein Blödsinn und was verpasst du dann, wenn du das auch nur glaubst? Was verpasst du? Du verpasst ja dein ganzes Leben mit Jesus. So, aber das hatten wir auch vorher schon. Israel, ne, die sind ja dann ausgezogen aus Ägypten und dann in der Wüste wurden sie auch untreu. Sie sind nicht treu geblieben. Und dann war halt das Ergebnis, dass sie 40 Jahre in der Wüste umhergewandert sind für eine Strecke, wo sie nicht 40 Jahre gebraucht hätten. Man braucht nicht 40 Jahre davon Ägypten, vom Nildelta, wo sie sicher waren. Dann einmal durch das Meer durch, durchs Rote Meer. Da braucht man nicht 40 Jahre. So weit ist das nicht. Das ist nicht die Weltreise oder noch weiter, wo man 40 Jahre laufen muss, um das zu erreichen. Aber durch ihre Untreue sind sie halt 40 Jahre dort geblieben. Und Ja, so ist auch im Neuen Testament ganz wichtig mit den 40 Jahren. Das liest ihr dann weiter, wenn man dann die Bücher Mose mal alle liest. Empfehle ich auch jedem, das mal einmal zu lesen, auch wenn da vieles drinsteht über das Gesetz und diese ganzen Gebote für Israel damals, auch wenn wir heute im neuen Bund leben. Ich finde es unheimlich interessant, das alles zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Aber eine Parallelstelle im Neuen Testament ist Johannes 15, Vers 4 bis 6. Ja, Johannes 15, Vers 4 bis 6. Ja, mit diesem Hin- und Herspringen zwischen Alten und Neuem Testament, das bestätigt auch, dass das alles zusammenpasst. Ne, Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, also ist das Alte Testament erfüllt. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Ach, 4 bis 6, jetzt habe ich nur 6 gelesen. Entschuldigung nochmal. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Ja, das steht im Johannesevangelium. Das, was ich auch jedem, der neu in Jesus ist, empfehle, als erstes zu lesen. Und dann lesen wir das so eindeutig, dass wir, wenn wir uns bekehrt haben, dass wir Jesus weiter folgen müssen. In dem Psalm steht auch irgendwo das Gebet: Herr, lösche mich nicht aus dem Buch des Lebens. So, das heißt, wir können aus der Gnade wieder rausfallen. Sonst wird das da ja nicht stehen, dass jemand aus dem Buch des Lebens gelöscht werden kann. Wir kommen ja in das Buch des Lebens, wenn wir Jesus annehmen. Dann stehen wir da drin, sind im Himmel, sind unsere Namen aufgeschrieben. Und deshalb gilt nicht diese Lehre, einmal errettet, immer errettet. Wir müssen Jesus weiterfolgen, sonst geht es nicht gut. Und Israel ist halt damals nicht treu geblieben. Ja, und was ist passiert? Es ging nicht gut. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert. So, und das war halt die Strafe dafür. Gott wollte Israel dann am Ende doch nicht vernichten. Aber so gerade aus Gnade durften sie dann doch noch am Ende, durfte dann die nächste Generation halt in das verheißene Land. So, Israel wanderte damals durch diese Wüste, weil sie Gott so verlassen hatten, ihm nicht geglaubt haben, ihm nicht treu geblieben sind. Und hier in Deutschland, wir wandern durch eine geistige Wüste. Israel hatte eigentlich nur einen kurzen Weg und sie waren so lang in dieser Wüste. Und wir in Deutschland, wir sind Gott untreu. In unserem Land sind wir Gott untreu. Wir müssen Buße tun in unserem Land. Und dadurch sind wir so in dieser geistigen Wüste. Wie viele sind in Depression? Und unser Land ist so in dieser Depression, in dieser geistigen Wüste. Wir haben auch so eine 40 Jahre Strafe bekommen, wie damals Israel. Eine 40 Jahre war unser Land geteilt, aber wirklich exakt 40 Jahre. Ist das nicht göttlich? Ist das nicht wie in der Bibel, wo Israel exakt 40 Jahre in der Wüste umherirrte? Gott sie da schon geleitet hat, aber für sie war es ein Irrweg. Und so war unser Land exakt 40 Jahre geteilt, ne? Wenn man mal auf YouTube irgendwie 40 Jahre DDR eingibt, dann haben sie damals den Untergang gefeiert zum 40. Jahrestag. So, ja, es ist eine Strafe für Untreue. Wir haben uns auch so gegen Israel versündigt. Das dürfen wir Deutschen auch nicht vergessen. Weil Antisemitismus ist etwas, wo Satan uns mit angreift. Und das muss raus aus unserem Land. Das ist so eine Sünde, wo unser Land so von betroffen ist. Und da immer wieder flammt das auf, dass dieser Hass auf Israel da ist. Und das ist nicht gut. Das bringt Gottes Gericht über uns. Ne, gesegnet ist, wer Israel segnet, verflucht ist, wer Israel verflucht. Ja, dann nochmal weiter als letzten Punkt. Dann hat es Aaron auch geschafft, die Predigt zuzuhören. Ja. Gott handelt halt übernatürlich. Wir haben das, also ich habe es auch die letzten Tage wieder so erlebt. Wir haben es auch erlebt, wie hier Heilung kam, wie Esthers Freundin geheilt wurde. Und Gott hat Macht überall drüber. Er hat auch Macht über das Wasser. Ne? Die Israeliten liefen ja durch das Meer. Jesus lief dann auch später über den See Genezareth. Er lief über das Wasser, während halt die Israeliten damals halt durch das Meer liefen. Das Wasser stand wie Mauern rechts und links. So faszinierend, wie hat Gott das gemacht? Ja, Gott ist übernatürlich, aber so verstehen wir auch nicht, wie Gott so medizinische Wunder tut, wo die Ärzte auch nicht erklären können, wie das auf einmal wieder in Ordnung kommt. Und die Bibel ist aber voll davon, dass Gott übernatürlich handelt, und wir sollen das auch glauben, dass das Leben mit Jesus übernatürlich ist. Da habe ich auch schon mal eine ganze Predigt von gemacht. Ja, so möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Dieser Exodus der Israeliten aus Ägypten ist sehr, sehr prophetisch, so wie sie halt dort ihre Türen bestreichen mussten mit Blut, dass halt der Fluch nicht über sie kommt. So sind wir gerettet, wenn wir durch diese Tür von Jesus gehen, weil er am Kreuz bezahlt hat. Er hat sein Blut für uns gegeben. Und so möchte ich zum Abschluss einmal beten. Gott, gib uns wirklich in dieser Zeit diesen tiefen Wunsch, uns wieder mit deinem Wort zu beschäftigen, wo alles zum Kreuz geht. Überall dreht es sich um dein Kreuz, um die Errettung, dass du uns aus dieser verirrten Generation erretten möchtest, dass du uns heilen möchtest, dass du ein besseres Leben für uns vorhast, ein besseres Leben, wie in dieser Welt es ist, dass du uns frei machst von dieser Sklaverei der Sünde. Danke dafür, dass du uns schon von so vielen Krankheiten befreist, von so vielen Süchten, von Depressionen, die so in unserem Land ist. Bitte schenk neue Geschwister, lass alle Menschen das hören. Gib einen Hunger und Durst nach deinem Wort und lass noch viele zu dir kommen, bevor es bald zu spät ist. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.